Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Als Revisorin reibe ich mich oft an Regelungen. Geht es Ihnen auch so? Vielleicht nicht. Natürlich habe ich nichts gegen intelligente Regelungskreise. Das sind solche, die eine sinnvolle Steuerungswirkung erreichen, ohne gleichzeitig zu vielen unerwünschten Nebenwirkungen zu führen. Aber haben Sie mal überlegt, wie viel bescheuerte Regelungen es gibt? Über eine solche geht es im heutigen Podcast. Anlass ist der Artikel mit dem Kopf gegen die Wand von Otis Scharfeld aus der SZ vom 26.09.2025. Hier der Artikel über das Paraschwimmen in Auszügen. In einem Instagram-Video des Paraschwimm-Weltverbands vollführt der Chinese Guo Qingsheng eine Wende. Die Rolle unter Wasser am Ende der Bahn ist für Schwimmerinnen und Schwimmer elementar. Schneller lässt sich die Richtung nicht ändern. Guo hat jedoch keine Arme. Er knallt, um abzubremsen, mit dem Kopf gegen die Wand des Beckens. Sein Nacken wird gestaucht und muss die gesamte Geschwindigkeit absorbieren. Erst dann kann sich Guo in die entgegengesetzte Richtung abstoßen. Szenen wie diese sind zurzeit bei der Paraschwimm-WM in Singapur regelmäßig zu beobachten. Auch beim Anschlagen am Ende des Rennens halten Schwimmer im Wortsinne den Kopf hin, um die Zeitmessung zu stoppen. Eine WM im Behindertensport ist naturgemäß eine Veranstaltung für Athletinnen und Athleten mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Aber sie scheitert daran, einigen Teilnehmern ihre Medaillen ohne das Risiko einer Kopfverletzung zu bescheren. Das ist dem Parasport nicht würdig. Bliebe es bei Kopfschmerzen, wäre das ja noch zumutbar. Der Paraschwimmer Guo selbst betont in einem anderen Video des Weltverbandes, dass es ihn nicht störe, mit dem Kopf anzuschlagen. Er sei das gewohnt. Wissenschaftler der Sporthochschule in Köln fanden jedoch heraus, dass diese regelmäßigen Anschläge die Gehirnaktivität verringern. Der deutsche Paraschwimmer Josia Topf schwamm für die Studie 4-mal gegen die Beckenwand. Danach schnitt er in Gedächtnistests schlechter ab, suchte nach Wörtern und lallte. Im Anschluss an seine Wettkämpfe muss er regelmäßig mit Physiotherapie und Schmerztabletten behandelt werden. Im Training berührt Topf die Beckenwand nur mit den Schultern, um den Kopfkontakt zu vermeiden. Schon vor den Paralympics in Paris 2024 war deshalb die Forderung aufgekommen, die Regeln zu ändern. Durch gepolsterte Badekappen etwa könnte zwar nicht die Nackenwirbelsäule, aber möglicherweise wenigstens das Gehirn geschont werden. Doch auch in diesem Jahr treten in Singapur die Sportlerinnen und Sportler ohne einen Kopfschutz an und knallen ungebremst in die Wand. Schaumstoff in der Badekappe, Schaumstoff an der Beckenwand. All das ist nicht vorgesehen, weil es entweder minimal die Strecke verkürzen würde oder der medizinische Nutzen nicht ausreichend belegt ist. Laut den Vorgaben des Weltverbandes haben die Athleten vermeintlich trotzdem die Wahl. Niemand muss ja mit dem Kopf anschlagen. Tatsächlich ist jeder Teil des Oberkörpers zugelassen. Wenn es um Medaillen und Rekorde und damit um jede Hundertstel Sekunde geht, ist es jedoch keine Option, den Kopf aus dem Weg zu nehmen und zum Beispiel mit der Schulter den Sensor auszulösen. Mit dem Kopf geht es am schnellsten. Und der Weltverband lässt weiter zu, dass die Sportler einen Anreiz haben, dadurch ernste Schäden in Kauf zu nehmen. Wieder sind die Athleten aufgrund der Regularien gezwungen gewesen, sich zwischen Triumph und Gesundheit zu entscheiden. Es wäre die Pflicht der Verantwortlichen, die Sportler aus diesem Dilemma zu befreien. Soweit zu dem Artikel. Wissen Sie, was mich am meisten auf die Palme gebracht hat? Die Aussage: Niemand muss ja mit dem Kopf anschlagen. Tatsächlich ist jeder Teil des Oberkörpers zugelassen. Das ist so eine Pseudo-Wahlfreiheit, die zum Kotzen ist. Damit versuchen sich die Verantwortlichen aus der Verantwortung für die Sportlerinnen und Sportler herauszuwinden. Es wäre die Entscheidung der Sportlerinnen und Sportler, dass ich nicht lache. Natürlich wollen die Sportlerinnen und Sportler gewinnen und das sollten auch die Funktionäre wissen. Auf diesem Niveau ist diese Pseudo-Wahlfreiheit keine Option. Es ist so, wie der Autor festhält. Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich zwischen Triumph und Gesundheit entscheiden. Das ist etwas, das niemals zugelassen werden darf. So, und was hat dieser Artikel nun mit der internen Revision zu tun? Es geht mal um die unerwünschten Nebenwirkungen. Halten Sie in Ihrer Prüfungstätigkeit immer Ausschau nach Regelungen, die unerwünschte Nebenwirkungen haben. Schauen Sie nicht nur nach den gewünschten Effekten, sondern achten Sie auch auf weitere Wechselwirkungen und Sekundäreffekte. Gerade bei der Vereinbarung von Maßnahmen darf man auch nicht zu kurz springen oder zu eng denken. Es kann sein, dass die erste Idee den besten Primäreffekt, aber auch den höchsten negativ wirkenden Sekundäreffekt hat. Suchen Sie nach einem hohen Primäreffekt. Auf einer Skala von 0 bis 10 sollte das mindestens eine 8 sein. Und schauen Sie, wie Sie die Sekundär- und weiteren Effekte skalieren würden. Diese sollten maximal bei einer 3 oder 4 liegen. Wählen Sie dann einen hohen gewünschten Primäreffekt mit gleichzeitig niedrigen negativen Folgeeffekten aus. Ansonsten wird das nichts werden. Die Funktionäre beim Schwimmen sind hier zu engstirnig. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf den Primäreffekt. Die möglichen negativen Effekte blenden sie vollständig aus. Dabei ginge es so leicht, wie der Artikel sagt, gepolsterte Badekappen, gepolsterte Beckenränder. Dieser Bullshit, dass eine 50-Meter-Bahn dann zu kurz wäre? So what? Solange es für alle gleich ist, ist es vollkommen egal. Achten Sie also bitte in Ihren Prüfungen auch darauf, dass Wahlfreiheiten echt sind. Theoretisch mögliche Wahlfreiheit auf dem Papier, das heißt Wahlfreiheiten im Rahmen einer Regelung, die in der Praxis nicht relevant oder überhaupt nicht umsetzbar sind, sind nicht als Wahlmöglichkeit zu beurteilen. Auf solche alternativlosen Dinge stößt man relativ häufig bei der Begleitung von Projekten. Schauen Sie sich doch mal die Entscheidungsvorlagen von Projekten an. In meiner Erfahrung gibt es dort recht häufig alternativlose Entscheidungsvorlagen. Das Projekt hat sich aus welchen Gründen auch immer in eine Sackgasse hineinmanövriert und die Vorschläge, meist mehr Zeit oder Geld, sind dann irgendwann alternativlos. Der Zeitpunkt, an dem man noch etwas hätte ändern können, liegt viel früher. Nämlich in dem Zeitraum, bevor man sich mit dem Rücken an die Wand manövriert hat. Im Fall unserer Paraschwimmer hätte man die Regularien von Anfang an so gestalten müssen, dass sie die Sportlerinnen und Sportler schützen. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Kontrollfunktionen in einem Unternehmen. Haben diese wirklich die Möglichkeit zu widersprechen? Oder wird grundsätzlich eine Zustimmung erwartet? Je alternativloser die Handlungsoptionen sind, umso eher erkennen Sie eine nicht hilfreiche Unternehmenskultur. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich auf Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare zu diesem Podcast auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf purani.com ein. Und wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne an info@purani.com. Sie können auch das Kontaktformular auf meiner Webpage nutzen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung dafür. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast. Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.